Wenn ihr wissen wollt, wie man am besten Akupunktur in der Anästhesie machen kann, dann bleibt einfach dran. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Kochbuch Anästhesie, der Podcast von Anästhesisten für Anästhesisten und welche, die es noch werden wollen. Ja, heute soll es mal um Akupunktur gehen. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Da bin ich nicht der Fachmann. Es geht darum, was für Zugänge braucht eigentlich so ein Intensivpatient, Schrägstrich ein Patient, der narkotisiert wird. Wobei es eher um die Intensivstation geht, aber man kann natürlich auch vieles ableiten für die Anästhesie. Ja gut, periphere Zugänge, ich glaube, das ist das Einfachste, da denkt wohl jeder als erstes dran, was für Zugänge. Da will ich eigentlich nicht so arg viel drüber reden. Ich denke, da weiß jeder in dem Rahmen eigentlich schon gut Bescheid. Ich will auch nicht quasi manche Maßnahmen erklären, zum Beispiel die Intubation, wie die abgeht oder wie man einen zentralvenösen Katheter legt, einen ZVK legt. Da gibt es super YouTube-Videos, schaut euch die an, beziehungsweise natürlich, das kriegt ihr eh in der Klinik beigebracht. Gut, wenn wir schon beim Thema sind, ZVK, so ein paar Worte da drumherum sozusagen. Wo kann man einen zentralen Venenkatheter einlegen? Prinzipiell überall, wo eine Vene ist. Nein, also die Hauptorte, wo man legen kann, ist wohl die Vena jugularis interna, die Vena subclavia und die Vena femoralis. Immer mit Ultraschall heutzutage. Gibt, glaube ich, eigentlich keinen Grund mehr, keinen Ultraschall zu verwenden. Der einfachste und wahrscheinlich auch sicherste Weg ist die Vena jugularis. Da sind einfach wenig Strukturen, die man kaputt machen kann und mit Ultraschall sowieso nicht. Die Subclavia wäre von der Hygiene her noch besser. Das ist der sauberste Zugang in Anführungszeichen, ist aber ein bisschen schwieriger zu legen und man sticht halt doch relativ knapp an der Lunge vorbei. Da gibt es doch eine gute Chance, einen Pneumothorax zu stechen. Die Femoralis nur im Notfall eigentlich. Meine Meinung, das ist einfach ein nicht sauberer Zugang. Der ist fast nie sauber zu halten. Das sollte man nicht unbedingt machen. Wenn wir schon über Sauberkeit reden, die Katheter werden steril gelegt, so wie halt immer steril, mit Kittel, Mundschutzhaube, sterile Handschuhe, gescheite Händedesinfektion vorher, eher chirurgische Händedesinfektion, chirurgische Hautdesinfektion etc. Das sollte man auch in einer Reanimation so hinkriegen, wenn man überhaupt sowas wie einen zentralen Venenkatheter legen will. Aber wenn man das nicht geschafft hat, den nur so semi-steril gelegt hat, dann sollte man ihn so bald als möglich, sobald irgendwie es zur Ruhe kam und alles safe ist, neu legen. Nicht seldigern, umseldigern über den Draht, macht keinen Sinn, wird nie steril. Einfach einen neuen Katheter legen und warum so möglichst bald? Erstens, klar, die Infektion. Die andere Seite ist, wenn der erstmal auf der Intensiv liegt für ein paar Tage, das glaube ich, wissen auch die meisten, dann sehen die Patienten meistens aus wie kleine Michelin-Männchen, wenn sie septisch sind. Und dann wird es nicht gerade leichter, so einen Katheter zu legen. Vielleicht denkt der eine oder andere, ja, super, gebe halt irgendwie ein Antibiotikum dazu, so wie die Antibiotika-Prophylaxe im OP bringt nichts. Also einfach dreckigen Katheter raus, neuen Katheter steril anlegen. Wenn man das auf der Intensiv macht und einen neuen ZVK legt, die meisten Patienten sind ja doch wegen irgendwelchen Infektionen auf der Intensivstation. Denkt dran, ihr könnt gleich beim Anlegen von dem Katheter frisch steril ein paar Blutkulturen abnehmen. Der Katheter ist steril gelegt, habt ihr ja gemacht, deswegen kann man eigentlich immer direkt da Blutkulturen abnehmen. Gut, das zum ZVK. Intubation hatte ich vorhin angesprochen. Ja, will ich nichts groß verlieren. Es gibt unendlich viele verschiedene Tuben. Woodbridge-Tuben, die nicht abknicken können. Es gibt Lasertuben mit Doppelkaff, die man mit Methylenblau blocken kann. Es gibt weiche Tuben für die Langzeitbeatmung auf der Intensivstation. Ja, da Will ich nicht so viel drüber reden, kann man sich mal im Video anschauen. Was eigentlich jeder Intensivpatient kriegt und auch manche im OP sind, ist eine Arterie. Normalerweise wird die Arterie radialis punktiert oder man kann auch die femoralis punktieren, man kann auch manchmal die brachialis punktieren. Radialis der normale Zugang, femoralis gerade bei der Reanimation, wenn man eine Radial nicht hinkriegt, brachial, wenn man zum Beispiel einen Pico legen will. Dasselbe gilt für die femoralis, auch da kann man einen Pico legen. Radial nach dem Ellen-Test, den sollte man vorher durchführen, sprich beide zuführenden Arterien am Handgelenk zudrücken, also ulnar und radial. Dann sollte man die Ulnaris loslassen, die Radialis weiterhin zugedrückt lassen und dann sollte die Hand möglichst nach 2 Sekunden wieder rosig sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann reicht die Versorgung über die über die Ulnaris nicht und dann nehmen wir bitte die andere Seite oder machen was anderes. Gut, natürlich muss eine Arterie genauso steril angelegt werden, wenn sie mit Seldinger-Technik angelegt wird, mit dem Katheter. Es gibt ja auch diese Klick-Arterien, so nennen wir die zumindest, also die so wie ein normaler Zugang sind. Da muss man jetzt nicht chirurgisch steril sein, da muss man einfach ganz normal wie beim normalen Zugang arbeiten. Gut, was gibt es noch so Lustiges? Blasenkatheter auf der Intensivstation auf jeden Fall zur Bilanzierung. Im OP auch durchaus, vor allem wenn es lange OPs sind. Weil nichts blöder als irgendwann hat man dann quasi eine Überlaufblase und einen pulsierenden Tumor im Unterbauch, was dann die volle Blase ist, wenn halt die OP doch mal irgendwie 3 Stunden länger geht. Also lieber dran denken, Blasenkatheter legen kann man ja am Ende der OP auch gleich wieder entfernen, wenn man es dann nicht mehr braucht. Eine Magensonde, laparoskopische OPs, viele Chirurgen wollen das, damit der Magen aus dem Weg ist, bevor man die bevor man operiert. In der Intensivstation sollte eigentlich jeder beatmete Patient eine Magensonde kriegen, einfach auch zur Ernährung und zum Ablauf. Da ist es geschickter, die nasal zu legen. Wenn man dran denkt im OP, ja, der kriegt irgendwie, was weiß ich, der kann danach wahrscheinlich nicht direkt essen, ist vielleicht noch länger beatmet, dann bitte eine weiche Sonde legen, die auch länger liegen bleiben kann. Ansonsten kann man auch diese etwas härteren Sonden nehmen. Gut, dann gibt es natürlich noch ein paar andere Katheter, die man so reinbasteln kann. Ein Sheldon, ein Dialysekatheter. Im Endeffekt genau dasselbe Spiel wie beim ZVK. Muss man nur ein bisschen aufpassen, das ist halt schon echt ein dicker Katheter. Genauso gibt es so Schleusen für pulmonales Katheter oder auch für den Volumenersatz. Auch die werden wie ZVKs gelegt. Was mir jetzt gerade noch einfällt, was ich vergessen hatte, beim ZVK gibt es natürlich verschiedene mit verschiedenen Lumen, von einlumig bis, glaube ich, 6-lumig oder so. Man sollte so viele nehmen, wie man voraussichtlich braucht, aber nicht zu viel. Jedes unbenutzte Lumen ist ein potenzieller, Infektionsherd. Ja, die Dinger sind nicht benutzt, da können sich Bakterien ansiedeln. Deswegen tunlichst gucken, dass man nur so viele Lumen verwendet, also einen Katheter mit so vielen Lumen nimmt, wie man dann auch später braucht. Genauso natürlich, je mehr Lumen, desto größer die Gefahr, dass mal einer offen ist und dass man da irgendwie rausblutet oder dass solche Sachen passieren. Deswegen auch da dann denken, möglichst wenig, aber so viel wie nötig. So, das war's schon wieder mal mit dieser Folge. Es wäre super, wenn es euch gefallen hat und ihr dann auf iTunes oder ähnlichem eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen könnt. Nur dann kommt der Podcast in die Sichtbarkeit und ja, mehr Leute können über das tolle Thema Anästhesie zuhören und diskutieren. Bis denn, euer Ilja. Wir wenden hier bei diesem Podcast größte Sorgfalt an, um korrekte Informationen rund um die Anästhesie zu geben. Dieser Podcast ist nur an medizinisches Fachpersonal gerichtet. Allerdings sind wir nicht immun vor Fehlern und übernehmen keine Gewähr für den Inhalt des Podcasts und dessen klinische Anwendung. Jeder ist für sein Handeln selber verantwortlich und wir empfehlen, diesen Podcast nicht als einzige Grundlage für die Behandlung von Patienten zu verwenden.